So, schönen guten Tag zusammen. Ich begrüße Sie zur Veranstaltung Algorithmen. Wir haben gestern intensiv mit Bäumen und Kellern gearbeitet. Die Keller haben wir dann benutzt, um Dinge abzuspeichern, die wir beim Traversieren im Baum schon so am Horizont gesehen haben, die wir dann aber später wieder aus dem Keller herausgepopelt haben. Und da war natürlich dieses Last-in-First-Out-Prinzip genau das Richtige. Und wir haben natürlich hoffentlich nochmal so den Sinn von Interfaces gesehen. Ja? Also wenn man Interface-Technologie das erste Mal benutzt, dann kommt das einem immer so ein bisschen umständlich vor. Ja? Wenn wir irgendwie einen Algorithmus schreiben und verwenden dabei einen Keller, nur mal als Beispiel, dann könnte man sich natürlich fragen, ja, wenn ich eine Datei habe, in der alle meine Kelleroperationen drin sind, dann kann ich die natürlich in einem Anwenderprogramm genauso gut benutzen, als wenn ich zunächst mal den Keller aufgesplittet hätte in ein Interface und in eine Implementation. Ja, das ist natürlich richtig. Also wenn Sie einen Algorithmus haben, der den Keller verwendet, könnte der komplette Keller ohne Interface in einer Datei stehen und diese Datei würden Sie verwenden in übersetzter Form, um Ihr Anwendungsprogramm zu formulieren. So, die Einführung des Interface hat jetzt den Vorteil, dass wenn das Interface erstmal festgelegt ist, es übersetzt werden kann. Und was können wir dann tun? Wenn das Interface in übersetzter Form vorliegt. Wie weit kommen wir jetzt schon in unserem Ziel, ein Anwenderprogramm zu schreiben? Ja. Ja, aber normalerweise ist es ja so, derjenige, der diesen Dienst bereitstellt, der also jetzt so etwas Nützliches sich ausgedacht hat, wie so ein Keller, das ist eine andere Person als derjenige, der den Keller verwenden möchte. Ja, so, wenn wir das mal so vor Augen behalten, ja. Wir wissen schon, was der Keller können soll, quasi, wir kennen schon den Beipackzettel, aber was können wir jetzt in unserem Entwicklungszyklus schon tun? Wenn das Interface Keller in übersetzter Form vorliegt, was können wir schon tun? Als Softwareentwickler. Ja. Ja, aber was heißt weiterarbeiten? Was genau können Sie jetzt, Sie sitzen vor Ihrem Rechner und jetzt sagt jemand so, jetzt gibt er Ihnen eine Class-Datei, ja, nämlich das übersetzte Keller-Interface. Und was können Sie jetzt bereits tun? Nutzen, das ist jetzt ein bisschen viel gesagt, ne? Ja, Moment, nee. Also Sie haben jetzt, sagen wir mal, ein Programm, das heißt kellerverwendung.java. So, was wird in diesem Programm vermutlich drin stehen? Welche Vokabeln werden da vorkommen in dem Programm kellerverwendung.java? Was wird da wohl an Aufrufen drin sein? Ja, genau. Also da werden jetzt die Vokabeln benutzt, die im Interface schon verkündet worden sind. Da werden Sie schon sagen, Push. So, was können Sie denn jetzt in diesem Kelleranwendung.java, was können Sie mit diesem Quelltext jetzt bereits tun? Sie haben nur das Interface. Was können Sie tun? Sie können es übersetzen. Das ist doch das Tolle. Sie können Ihr Programm übersetzen, weil der Compiler überprüfen kann, aha, er benutzt genau die Aufrufe, die in dem Interface, welches ja jetzt bereits in übersetzter Form vorliegt, auch stehen. Das heißt, Sie können jetzt Ihr Keller-Anwendungsprogramm.java übersetzen, inklusive, also Sie können jetzt überprüfen, ob Ihr Push und Pop und Top und Empty, ob das alles im syntaktisch richtigen Zusammenhang steht. Was können Sie nicht tun? Ausführen. Warum können Sie es nicht ausführen?
Weil
weil die Methoden ja noch nicht implementiert worden sind. Ja? Aber Sie können zumindest schon mal Ihr Programm entwickeln und übersetzen. So, damit es ausgeführt werden kann, muss jetzt jemand anders, nämlich derjenige, der diesen Service, der dieses Interface ja anbietet, derjenige muss natürlich jetzt die Methoden im Interface mit Leben füllen. Aber er kann das mehr oder weniger täglich ändern. Er kann immer wieder eine neue Implementation seiner Schnittstelle sich ausdenken, übersetzen und sozusagen den Code in das Verzeichnis legen, welches Sie brauchen, wenn Sie es ausführen. Ja, das heißt also, Sie haben eine etwas deutlichere Trennung zwischen der möglichen Benutzung und der tatsächlichen Benutzung. So, dann haben wir ja aber gestern noch ein Interface Enumeration kennengelernt. Was hat es damit auf sich? Warum kann man da auch noch mal sehen, dass das eigentlich eine ganz gute Idee ist mit den Interfaces? Was hat das Interface Enumeration uns gebracht? Das ist ja praktisch von Java vorgeschlagen, ohne dass es dort implementiert ist. Sondern Java sagt, das wäre doch einfach eine gute Idee, wenn man dieses Interface hätte. So, und das liegt jetzt irgendwie in kompilierter Form bereits vor. So, und wer hat es jetzt genutzt? Und in welcher Weise? Wer nutzt jetzt dies oder in welcher Form wird jetzt dieses Interface Enumeration genutzt? Ja. Ja, also für die eigene Anwendung nach einem bewährten Schema. Ja, bewährt deswegen, weil wenn Java sagt, hier ist ein super Interface, das halten wir für sinnvoll, dann kann man jetzt irgendwie erwarten, dass irgendwie Tausende oder Millionen Anwender das zur Kenntnis nehmen und sagen, okay, habe ich verinnerlicht, das ist irgendwie so eine grundsätzliche Technik, um eine Menge von Daten zu verwalten. Ja, weil es nämlich nur zwei Methoden ja vorschlägt, nämlich NextElement und hasMoreElements. So, und wenn Sie also jetzt sozusagen etwas anbieten wollen, was andere benutzen, dann ist es immer gut, ein bewährtes Pattern zu verwenden. Und wenn Sie also jetzt möchten, dass jemand seinen Baum häppchenweise sich anliefern lässt, ja, dann müssen Sie dieses Interface implementieren. Das heißt, Sie müssen jetzt aufschreiben, was ist denn eigentlich NextElement und hasMoreElements in Ihrem speziellen Zusammenhang. Sie bauen also jetzt etwas, mit dem man einen Baum häppchenweise serviert bekommt. So, und wenn Sie das implementiert haben, gemäß der Philosophie des Interfaces Enumeration, dann können Sie darauf vertrauen, dass viele andere ja, diese Funktionalität benutzen, weil die denen schon vertraut ist aus anderen Zusammenhängen. Wenn also jetzt jemand einen Baum B hat, dann muss er nur einmal mit Ihrem Konstruktor daraus dieses Pre-Order-Traverse-Objekt machen und anschließend kann er mit Ihren Methoden, oder besser gesagt mit dem im Interface angekündigten Methoden, die Sie implementiert haben, kann er sich jetzt häppchenweise den Baum in Pre-Order da zerlegen lassen. Ja, das heißt also, Interfaces sind in vielen Zusammenhängen ganz einfach praktisch, weil sie weil sie eine Trennung machen zwischen demjenigen, der sie für sinnvoll hält und demjenigen, der sie benutzt. Gut, so, dann wollen wir heute den Baum, den wir ja bisher kennengelernt haben, als einen extrem simplen, abstrakten Datentyp ein bisschen aufpeppen und machen daraus einen binären Suchbaum. Ja, das heißt, der Baum, den wir jetzt bisher hatten, der war ja sehr minimalistisch. Der hatte nur diese vier Methoden, empty, value, left und right. Das heißt, man konnte mit diesem Baum nicht viel Start machen, weil er ja gar keine Methoden hatte, um sich zu verändern. Ja? Und deswegen leiten wir jetzt ab. Wir werden jetzt vererben, demnächst in Java, aber zunächst mal so vom Konzept her. Wir vererben jetzt diesen Baum in einen binären Suchbaum. Ja? Das heißt also, ein binärer Suchbaum ist ein binärer Baum. Den kennen wir ja schon. So, und jetzt hat er noch zusätzliche Features. Ja? Mit, ich schreibe jetzt mal das so, mit vergleichbaren Objekten. Das heißt also, die Dinge, die in diesem Baum gespeichert sind, das haben wir bisher schon gehabt, die müssen jetzt noch als zusätzliches Feature haben, dass sie vergleichbar sind. Also wir müssen von zwei Objekten in diesem Baum sagen, du bist kleiner als du. Ja, das ist jetzt eine andere Weise, um zu sagen, mit Schlüsseln. Das heißt, in den Knoten ist irgendwie ein Schlüssel, also eine Matrikelnummer, eine Personalnummer, ein Nachname oder wie auch etwas. Also da ist irgendetwas abgespeichert, von dem man mit einem Vergleich feststellen kann, ob es kleiner oder größer einem anderen Schlüssel ist. So, und diese Schlüssel, die jetzt in diesen Bäumen sind, die haben jetzt folgende Eigenschaft mit vergleichbaren Objekten, mit Schlüsseln und mit folgender Eigenschaft, alle Schlüssel im linken Teilbaum unterhalb von K, K ist also jetzt ein Knoten in dem Baum, ja, sind kleiner als der Schlüssel in K. Und alle Schlüssel im rechten Teilbaum unterhalb von K sind größer als der Schlüssel im K. Ja? Das schreibe ich jetzt nicht nochmal hin, sondern schreibe nur in Gelb drüber. Ja? Alle Schlüssel im rechten Teilbaum unterhalb von K sind größer als der Schlüssel in K. So, was hier jetzt so als halbwegs deutscher Satz steht, könnte ich im Prinzip durch folgende Grafik wahrscheinlich viel anschaulicher visualisieren. In einem Baum, der ein binärer Suchbaum sein möchte, muss an jeder Stelle Folgendes gelten. Wenn hier irgendwie ein Objekt drin ist, dann sind alle Objekte, die in dem linken Unterbaum sind, kleiner als x und alle Objekte, die im rechten Teilbaum unterhalb von dem Knoten sind, sind größer als x. Ja? Also ich male mal so einen binären Suchbaum an. Also nehmen wir mal an, ich hätte einen binären Baum und in der Wurzel steht die 42. Ja? So, wenn jetzt rechts an diesem Knoten ein weiterer Knoten hängt, muss ja nicht, die 42 für sich genommen ist auch bereits ein binärer Suchbaum, aber wenn da jetzt einer hängt, ja, der muss jetzt größer sein als die 42. Wenn jetzt links von diesem Knoten etwas hängt, was haben wir jetzt hier für Randbedingungen? Was darf hier jetzt höchstens stehen? Welche Zahlen kommen jetzt in Frage? Genau, ja, also der hier muss kleiner sein als 77, weil er ja links von der 77 hängt. Gleichzeitig sind aber alle, die hier rechts von der 42 hängen, sind eben größer als 42. Ja, das heißt also, hier könnte jetzt vielleicht eine 51 sein. Ja, so, links von der 42, da könnte jetzt beispielsweise die 18 sein. Ja, und nochmal links von der 18, da könnte zum Beispiel die 5 sein. Rechts von der 18, ja, was da ist, muss auf jeden Fall größer als 18 sein, kleiner als 42, also sagen wir mal 29. Ja, und links von der 29, ja, könnte jetzt beispielsweise 22 sein. So etwas, wie ich es hier jetzt angemalt habe, wäre ein binärer Suchbaum. Ja. Nein, ist nicht erlaubt, also hätte ich deutlicher darauf hinweisen sollen, in einem binären Suchbaum, ja, verwalten wir eine Menge und in einer Menge gibt es keine doppelten Elemente. Das heißt also, die Schlüssel in unserem binären Suchbaum müssen alle verschieden sein. Ja? So, dies ist jetzt zunächst mal einfach die Definition. Also wir kennen ja bereits binäre Bäume und jetzt habe ich hier noch eine zusätzliche Eigenschaft, erwähnt und die bedeutet eben, dass die Dinge, die wir da abspeichern, die müssen also vergleichbar sein. Das war ja bisher nicht zwingend erforderlich, obwohl wir meistens Dinge da abgespeichert haben, die sich vergleichen lassen und die müssen jetzt diese Beziehung haben. So, jetzt kann man sich überlegen, wozu ist denn so ein binärer Suchbaum da? Nun, der ist dazu da, um eine Menge von Daten zu verwalten, ja, und zwar so in dem Sinne, ich kann was hinzufügen, das muss dann irgendwie in diesen Baum eingebaut werden. Ich kann etwas nachschauen, nämlich ist das vorhanden. Ich kann etwas löschen, ja, und ich kann irgendwie wieder fragen, ist denn überhaupt irgendwas da drin? Das wären so die Dinge, die man jetzt mit einem binären Suchbaum macht, ja, und ohne das jetzt in Java hinzuschreiben, will ich also nochmal sozusagen sagen, was auf dem Beipackzettel eben stehen würde. Also auf dem Beipackzettel würde irgendwie stehen, es gibt eine Funktionalität empty, ja, und die liefert eben true, falls der Baum leer ist, ja, und sonst false. Das ist, glaube ich, klar. So, dann haben wir eine Methode Lookup. So nennen wir die jetzt immer. Wenn wir etwas nachschauen wollen. So, und hier geht es schon los, dass es nicht ganz offensichtlich ist, was diese Methode Lookup eigentlich tun soll. Also, wir kriegen ein Objekt X angeliefert und wir sollen dieses Objekt X jetzt in diesem Baum suchen. Was würden Sie, machen wir hier mal einfach jetzt ein Beispiel. Also nehmen wir mal an, wir suchen jetzt das Element 22. Wie würden wir da vorgehen? Und zwar so, dass es möglichst zügig geht. Ja. Ja, wenn wir die 22 suchen, dann wissen wir hier oben, wenn überhaupt, dann ist sie links von der 42, dann gehen wir also zu diesem Sohn. Dann vergleichen wir wieder die 22, die wir ja suchen. Die muss, wenn überhaupt, rechts sein. Hier vergleichen wir sie mit der 29. Die muss, wenn überhaupt, links sein. Und dann kommen wir hier hin und da haben wir sie gefunden. Ja? So, jetzt nehmen wir mal an, wir suchen jetzt die 60. Ja? Also würden wir oben einsteigen, würden sagen, 60 ist größer als 42. Gehen wir nach rechts. 60 ist kleiner als 77. Gehen wir nach links. 60 ist größer als 51. Da wollen wir nach rechts gehen, merken aber, da ist nichts. Und deswegen können wir jetzt messerscharf folgern, 60 ist nicht in dem Baum. Ja? So, das heißt, Lookup würde also Folgendes machen. Ich schreibe mal hin, zielgerichtet absteigen. Ja? Zielgerichtet soll heißen, an jedem Knoten wissen wir immer, in welche Richtung wir weitergehen müssen. So. Falls gefunden, was ist eigentlich jetzt die Antwort von dem Lookup? Und die ist eben nicht jetzt so ganz offensichtlich. Was würden Sie sagen, was die Antwort? Ja. Ja, wir könnten jetzt sagen, true, ja, die Antwort ist wahr oder falsch. Aber das ist so ähnlich, wie wenn Sie jemand fragt, weißt du, wie spät es ist? Und Sie sagen als Antwort, ja. Dann denkt er, na, das reicht mir jetzt nicht. So, und genauso ist das hier auch. Warum könnte man, wenn man jetzt nach Lookup, wenn man das X sucht, warum könnte man jetzt noch etwas mehr erwarten und was wäre das wohl? Ja. Genau. Wir könnten erwarten, dass wir als Antwort das gefundene Objekt bekommen. So, jetzt werden Sie sagen, ja wieso, das habe ich doch schon. Das ist eben jetzt nicht ganz richtig und zwar deswegen nicht. Also, streng genommen müssten wir in dem Suchbaum zwischen den Schlüsseln und dem Rest der Daten trennen. Also stellen Sie sich vor, in dem Suchbaum würden wir Studenten verwalten. Die haben eine Matrikelnummer, einen Vornamen, einen Nachnamen und so weiter. So, das heißt also, hier würde jetzt die Matrikelnummer 42 stehen und dann würde da der Rest von dem Studenten stehen. So, und wenn ich also jetzt den Student mit der Matrikelnummer 51 suche, ja, dann würde ich sozusagen den Schlüssel zum Suchen verwenden Und wenn ich dann an dem Knoten bin, dann würden dort die anderen Informationen stehen, die für diesen Schlüssel gespeichert sind. So, weil ich aber jetzt in den Beispielen und auch im Quelltext nicht immer zwischen dem Schlüssel und dem Rest unterscheiden möchte, ist das jetzt so, dass wir einfach in den Knoten ein beliebiges Objekt stehen haben, aber nur ein Teil von diesem Objekt wird als Schlüssel verwendet. Also stellen Sie sich vor, wir hätten in diesem Baum Studenten gespeichert und wir würden die Matrikelnummer, die ja Teil des Studenten ist, zum Suchen verwenden. Wenn ich also jetzt den Student mit der Matrikelnummer 4711 suche, wie würde jetzt also meine Suche ablaufen? Was ist das jetzt sozusagen, was ist das X, was ich jetzt zum Suchen verwende? Und was möchte ich eigentlich am Ende präsentiert bekommen? Ja, also ich würde sozusagen so ein Dummy-Rekord bauen, wo nur die 4711 drin steht an der richtigen Stelle. Der Rest ist jetzt nebensächlich. Und dieses Dummy-Rekord, das ist das X, was ich zum Suchen verwende, was mich durch den Baum lotst. Und die Antwort ist dann ein Verweis auf den kompletten Studenten. Ja, das heißt also, ich schreibe jetzt hier hin, falls gefunden, Verweis auf Treffer. Ich möchte also nicht nur die Antwort haben, yo, ist im Baum, sondern hier ist er. Ja? So, und falls nicht gefunden, dann muss ich natürlich irgendwie Fehlanzeige melden. Ich muss jetzt also im Prinzip, wenn es Boolean gewesen wäre, würde ich jetzt natürlich sagen false, ich habe nicht gefunden, ja, aber ich muss jetzt in irgendeiner Weise Fehlanzeige melden. Das können wir dann beim Java-Programm überlegen, wie wir das am besten ausdrücken. Also, ganz wichtig, was ist jetzt nicht so offensichtlich, ja, unser Lookup soll in den Baum absteigen und soll dann den auf die Stelle zeigen, wo es den Treffer gefunden hat. So, dann haben wir natürlich ein Insert. Was soll das Insert machen? Also nehmen wir mal an, wir hätten diesen Baum und wir möchten gerne die 32 einfügen. Was würde passieren? An welche Stelle kommt die 32? Hier mal die anderen. Wie arbeite ich mich daran? Ja. Ja, laut. Ja, also das heißt, ich suche erst wieder zielgerichtet, ja, genauso wie beim Lookup, ja, aber so lange, oder hier warte ich jetzt im Gegensatz zu Lookup, warte ich auf den Misserfolg. Ich hoffe darauf, dass ich sie nicht finde. Aber an der Stelle, wo ich endgültig merke, sie ist nicht drin, an der Stelle käme jetzt der neue Knoten in den Baum. Ja, das heißt, das Insert macht Folgendes, zielgerichtet absteigen, ja, so, falls gefunden, was ist dann, wenn ich das finde? Bitte? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Ja, passiert nichts, ist ein bisschen wenig. Also Sie haben ja jetzt den Auftrag gehabt, Insert X zu machen. Und wie reagieren Sie jetzt darauf, dass das schon da ist? Das müssten Sie jetzt in irgendeiner Weise melden. Ja, also da muss jetzt im Prinzip genauso wie hier muss jetzt die Fehlanzeige kommen. Also derjenige, der ja den Auftrag gegeben hat, man möge dieses X einfügen, der muss natürlich jetzt irgendwie Bescheid kriegen, nee, das ging nicht, weil es war nämlich schon da. Ja? So, und wenn das aber nicht gefunden hat, was passiert dann? dann hängen wir es an der Stelle ein, wo es hin müsste, sodass es jemand anders, der es sucht, dann eben auch finden würde. Ja? Also sonst einhängen. Also mit einhängen meine ich jetzt natürlich an der Stelle, wo es gemäß seiner Ordnung eingehängt ist. So, jetzt, welche Operation fehlt jetzt noch? Ja, okay. Also, wir wollen in diesen Baum, ja, in diesen Baum eine 24 einfügen. Also, ganz stumpf, 24 ist kleiner als 42. Gehen wir also nach links. 24 ist größer als 18. Gehen wir also nach rechts. 24 ist kleiner als 29. Gehen wir nach links. 24 ist größer als 22. Also kommt hier jetzt die 24 hin. Ja, also Sie können immer nur an den Blättern was anhängen, ja, aber es gibt immer genau ein Blatt, wo Sie bei Ihrer also dieses zielgerichtet absteigen. Das ist jetzt praktisch bei sowohl bei Lookup als auch bei Insert derselbe Algorithmus. Und wenn Sie eben dann endlich an eine Stelle kommen, wo es nicht weitergeht, da können Sie den neuen dann einbauen. Ja? Okay, so. Gerade wurde schon gesagt, wer jetzt fehlt, ist Delete. Ja? Was macht Delete? Also nehmen wir mal an, Sie sollen jetzt die 51 löschen. Dann würden Sie wieder als erstes machen, zielgerichtet absteigen. So, jetzt, falls Sie es finden, also nehmen wir mal an die 51, ja, also 51 ist größer als 42, 51 ist kleiner als 77, 51 ist gleich 51, hier haben Sie ihn gefunden, jetzt muss der irgendwie weg. Das scheint auch nicht weiter schwierig zu sein. Der muss in irgendeinem Sinne aus dem Baum entfernt werden. Ja? So, jetzt nehmen wir mal an, Sie sollen die 52 löschen. 52 ist größer als 42, 52 ist kleiner als 77, 52 ist größer als 51. Sie merken, Sie finden die 52 nicht, also haben Sie einen Fehler. Das heißt also, falls gefunden, ja, entfernen. Wie, das müssen wir uns gleich nochmal etwas genauer überlegen, das ist jetzt nicht ganz so trivial. Ja, aber falls eben nicht gefunden, ja, dann ist natürlich der Auftrag schiefgegangen, also ist sonst Fehlanzeige. So, nehmen wir mal an, wir sollten hier jetzt beispielsweise die 18 löschen. Ja, das ist schlecht, ne? Also zunächst mal der Auftrag, lösche die 18, beginnt ganz hoffnungsvoll hier oben. Ja? 18 ist kleiner als 42. Jetzt kommen wir hier zu der 18, also jetzt gehen wir nach links und stellen fest, aha, hier ist er bereits. Und jetzt soll die 18 gelöscht werden. Ja? Ja, ich glaube, das war schon ziemlich richtig. Also wir müssen jetzt eine Ordnung durchführen, sodass die 18 nicht mehr da ist, aber der Rest noch weiterhin ein binärer Suchbaum ist. Ja? Und da müssen wir, da gehe ich gleich auf die nächste Tafel, da müssen wir irgendwie verschiedene Fälle unterscheiden. Das schieben wir nochmal im Augenblick vor uns her. Sondern ich möchte jetzt erstmal analysieren, wie aufwendig sind denn die Operationen, die ich gerade besprochen habe. Gut, das Delete haben wir ja noch nicht zu Ende besprochen, aber denken wir einfach mal über die Operation irgendwie wie Lookup nach. Wie aufwendig ist es, in einem binären Suchbaum ein Lookup zu machen? In Abhängigkeit von der Zahl der Knoten, die in dem Baum sind. Also ich habe einen binären Suchbaum mit n Knoten und jetzt sagt jemand Lookup mit irgendeinem Knoten. Ja. Logarithmus von n, was sagen die anderen? Vielleicht Vielleicht können Sie mal, tuschen Sie mal mit Ihrem Nebenmann, ja, und versuchen Sie mal, sich eine Vorstellung zu erarbeiten, wie aufwendig es ist, in einem binären Suchbaum ein Element zu suchen. Wie viele Schritte sind das, gemessen an der Zahl n von Knoten, die in dem Baum sind? So, behandeln wir uns zunächst mal den ungünstigsten Fall, also jemand ärgert uns und baut einen ganz blöden Suchbaum, sodass das Suchen möglichst lange dauert. Wie wird ein solcher Suchbaum aussehen? Genau, das ist so ein Faden, ja? Also sozusagen der Worst Case, da ist das so, dass der Baum, ja, man sagt, er ist entartet. Wie kann denn ein solcher Baum entstehen? Ich behaupte mal, es ist ganz einfach, den aufzubauen. Was muss man nur machen? Ja. Ja, das heißt, in welcher Reihenfolge müssten einfach nur die Elemente angeliefert worden sein? Ja, ja, also wenn ich erst das Größte liefere und dann das Zweitgrößte, dann muss das links dran und dann entsteht also so eine Kette. Ja, das heißt also, gemessen in der Zahl der Knoten, die da drin sind, habe ich wie viele Schritte? N. Ja, also in der O-Notation ist sozusagen die Suche mit Lookup kann Log-N-Schritte brauchen, wenn der Baum entartet ist. Das wäre also ungeschickt, den Baum so zu halten. Aber da können wir natürlich jetzt zunächst mal nichts gegen tun, weil wir haben ja jetzt nur diese Operationen hier angeboten. Ja, und wenn uns jemand jetzt dummerweise in dieser Reihenfolge die Daten anliefert, dann entsteht nun mal so ein Faden. Und wenn zwischendurch einer einen Lookup macht, ja, dann hat er O von N Schritte. So, jetzt ist vorhin ja schon eine Alternative genannt worden. Ich nenne das jetzt mal Best Case ist eigentlich jetzt nicht richtig, sondern wie muss der Baum aussehen, damit im Worst Case oder damit die Laufzeit deutlich kürzer ist? Wie sieht der Baum da aus? Der muss komplett gefüllt sein. Ja? Also wenn der jetzt so aussieht, ja, wenn er sozusagen alle seine Ebenen nutzt, dann ist die Laufzeit wie? Dann ist sie log n. Ja? Also und zwar sowohl bei Lookup als auch bei Insert. Denn auch das Insert arbeitet ja so, dass es oben einsteigt. Ja? Und dann zielgerichtet nach unten geht und spätestens oder nicht spätestens, sondern unten bei einem Blatt, dann merkt, hier kann das neue Element hin. Ja, und dann sehen Sie natürlich, dass der Weg von oben bis zu der Stelle, wo ich einfügen muss, dass der irgendwie beschränkt ist durch Logarithmus n, wenn der Baum so schön gleichmäßig ist. Ja, so, zunächst mal, wir werden nächste Woche uns einen speziellen Baum ausdenken, der also garantiert, dass ich Logarithmus n habe, aber unser hier, sozusagen die erste Version, die achtet da jetzt nicht drauf und da ist es eben so, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Baum diese Form bekommt. Wenn ich den also praktisch mit beliebigen Zahlen jetzt fülle, dann ist das sehr unwahrscheinlich, dass so ein Faden entsteht, sondern der wird zwar nicht so mustergültig hier jede Ebene komplett vollständig haben, aber im Wesentlichen wird der Baum jetzt so mal links und mal rechts was haben und deswegen wird er im Durchschnitt auch einen Logarithmus haben. Ja? Also auf jeden Fall wichtig ist, die Laufzeiten in Bäumen sind immer proportional zu der Höhe, die diese Bäume haben. Ja, und der Baum hier hat eine sehr große Höhe und dieser Baum hier hat eine sehr kleine Höhe. So, jetzt wollen wir uns mal überlegen, wie denn das Delete funktioniert. Also, da müssen wir jetzt unterscheiden. Welche sind die einfachen Fälle beim Delete? Wonach ist jetzt sozusagen leicht und schwierig zu unterscheiden? Welche Knoten sind einfach zu löschen? Welche sind etwas schwerer? Ja. Genau. Also, wenn ich einen Knoten habe, der keine Kinder hat, der keine Söhne hat, das ist besonders einfach. Ja. Wir haben also folgende Situation. Hier ist mein X, das ich löschen will. Und der hängt natürlich irgendwie an seinem Vater. Der Wert vom Vater ist erstmal jetzt nebensächlich. Aber ich bin auf der Suche zu diesem Knoten gekommen. Und dieser Knoten, also das ist ja hier unsere Implementation. Wir haben ein Objekt vom Typ Knoten. Da ist irgendwie das Objekt drin. Und dann haben wir irgendwie zwei Nullzeiger, weil dieser ja jetzt keinen Sohn, keine Söhne mehr hat. Und wenn ich diesen jetzt entfernen will, was ist dann zu tun, technisch? Ja. Die beiden Zeiger? Diesen einen Zeiger, ja? Also das wäre zu tun. Ich muss praktisch, wenn ich bin ja irgendwie von oben gekommen und an dieser Stelle habe ich endlich mein X gefunden und ich sehe, dass X keine Nachfolger mehr hat. Also werde ich jetzt diesen Verweis hier, den werde ich jetzt auf Null setzen. Komme ich denn, wenn ich bei dem X angelangt bin, komme ich an diesen Verweis ran? Nee. Das heißt also, ich stelle mir mal jetzt den Baum hier so vor und ich laufe hier jetzt so durch, bis ich also irgendwie mein X finde. Was muss ich also hinter mir her schlürren, damit ich dann, wenn ich das X gefunden habe, damit ich das auch ordentlich löschen kann? Was brauche ich auf dem Weg nach unten? Ich brauche irgendwie einen Finger, der immer mir zeigt, wo ich gerade bin, der immer sagt, bist du auch X? Bist du X? Bist du X? Und jetzt sagt er, ja, ich bin es. Und was brauche ich dann? Richtig, ich muss mir den Vater merken. Also ich muss sozusagen mit zwei Fingern da durchlaufen. Der eine Finger zeigt immer auf das Element, was ich suche, und der andere Finger ist immer gerade ein hinter mir, weil in dem Augenblick, wo ich den entfernen will, ja, da muss ich sozusagen den Verweis auf den Vater haben, ja? Und aber logisch gesehen bedeutet das, dass ich ihn entferne, indem ich beim Vater einen Nullzeiger einsetze. So, wie lange hat das gedauert? 20 Sekunden gerade, ja? Aber im O-Kalkül, gemessen an der Zahl der Knoten, die im Baum sind. Wie lange hat das gedauert? Ist jetzt genau dasselbe wie bei, sagen wir mal, Lookup. Ich gehe runter, proportional, also für die Zahl der Ebenen, ja, muss ich irgendwie tiefer gehen. Und wenn ich es dann habe, ist in konstanter Zeit mein Vater irgendwie zu einem Nullzeiger gemacht. Also ist das auch dieselbe Argumentation wie da. Bei entarteten Bäumen O von N, bei ausgeglichenen Bäumen Log N. So, zweiter Fall. Wir haben jetzt nicht keine Söhne, sondern wir haben einen Sohn. Also wir haben hier wieder folgende Situation. Hier ist ein Knoten, der verweist auf den, den ich löschen will. Hier ist das X, wo ich den Auftrag habe, es zu löschen. Dieser Knoten hat jetzt noch einen weiteren. Da kann natürlich jetzt beliebig viel dranhängen. Da kann noch ein ganzer Baum dran sein. Was ist, also ich mache hier vielleicht mal, da kann man es sich besser vorstellen. Also hier ist die 42, die sollte ich löschen. So, ich habe sie jetzt gefunden. Was ist zu tun? Ja. Genau so machen wir das. Also, wir haben auch wieder Zugriff auf den Vater und wir biegen den Vater um auf den einzigen Sohn, den er hat. Ist egal, ob der links oder rechts ist. Warum dürfen wir das? Also, hier stand ja beispielsweise eine 30. Ja? Und rechts von dieser 30 hing die 42. So, rechts von der 42, alles, was hier hängt, ja, musste ja nach Definition größer als 42 sein. Deswegen darf jetzt dieser Verweis hier hinzeigen und erfüllt die Bedingung, alles, was rechts von der 30 ist, muss größer als 30 sein, ist der Fall, also einmal umgebogen, fertig. Das bedeutet also, dies ist auch in derselben Komplexität. Wenn wir den Knoten gefunden haben, müssen wir beim Vater einmal das umbiegen. So, jetzt wird es schwierig, denn jetzt haben wir zwei Söhne. Ja, also wir haben hier den Knoten, der auf das zu löschende Objekt zeigt. Ja, aber das zu löschende Objekt hat jetzt links noch etwas hängen und rechts noch etwas hängen. Ja? So, und hier kann es natürlich jetzt noch weitergehen. Und hier geht es weiter. Ja, und hier geht es weiter. So, und er hier hat noch was an sich hängen. Und er hat noch was an sich hängen. Und so weiter. Und die 42 sollen wir löschen. So, ja. Nochmal langsam und laut. Also, wir sind jetzt bei der 42, die wir jetzt löschen sollen. Was? Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Sie wollen diesen hier umbiegen. Ja, jetzt lassen Sie den hier hin zeigen. Diesen? Ja. Also erstmal, der kann ja, hier sind ja auch noch weitere, ne? Also Sie würden also sozusagen in dem Baum ganz nach unten gehen und würden, und von da aus verweisen Sie dann hierhin. Ja, das sieht jemand, hat jemand einen Einwand? Also ich, im Augenblick würde ich sagen, dass das klappen könnte. Ist, ich sage mal, nicht so der Standardweg. Also ich sage jetzt mal so, wie ich es im Skript geschrieben habe, ja, damit Sie die Lösung auch nachvollziehen können. Also, Sie lassen diesen Verweis hier stehen und Sie suchen jetzt, Sie lassen auch diesen Knoten hier stehen. Ja? Sie suchen jetzt in dem linken Teilbaum den größten Eintrag. Nochmal, im linken Teilbaum suchen Sie den größten Eintrag. Wie finden Sie den? Sie gehen also hier einmal nach links und wo müssen Sie jetzt hinlaufen? Wenn wir jetzt den, ja, immer hier rechte Hand am rechten Griff. Also wir laufen jetzt hier runter, bis wir zu einem Knoten kommen, wo es nicht mehr rechts weitergeht. Der Wert, der hier drin steht, ist jetzt der größte in diesem gesamten Baum. Ja, also da könnte jetzt nur mal als Beispiel, da könnte jetzt 39 stehen. Der muss ja auf jeden Fall kleiner sein als 42, aber er ist jetzt der größte in diesem Baum. So, jetzt machen wir das Folgende. Wir kopieren die 39 hier oben rein. Was bleibt jetzt noch zu tun? Ja. Genau, wir müssen jetzt diesen noch löschen. Aber das ist jetzt ein einfacher Fall, weil wie viele Söhne hat dieser Knoten? Maximal ein, rechts hat er ja keinen mehr, deswegen sind wir gerade stehen geblieben, aber hier könnte natürlich noch was sein, ja, aber das ist jetzt sozusagen dann entweder dieser Fall oder dieser Fall, das bedeutet also, wenn hier noch was wäre, dann würden wir diesen Verweis hier umbiegen, ja, dann würde dieser Knoten, der ist jetzt sozusagen losgelöst, ja, und er ist aber, wurde sein Inhalt da oben reinkopiert. So, wie lange hat das jetzt gedauert? Ist immer noch in dieser Komplexitätsklasse drin, weil wir sind ja zunächst mal wieder mit dem Lookup bis zu dem Knoten gegangen, den wir löschen wollen. Und dann sind wir noch ein zweites Mal weitergegangen. Aber insgesamt ist sozusagen die Zahl der Schritte, die wir machen, logarithmisch, wenn der Baum irgendwie so vollständig ist, und ist natürlich linear, wenn das so ein Faden ist. Ja? So, das wären jetzt praktisch die Operationen, die wir erstmal so auf dem Beipackzettel ankündigen, und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir die implementieren können. So, und jetzt müssten wir auf ein sehr großes Problem stoßen, wenn wir anfangen zu überlegen, wie wir das jetzt implementieren. Und zwar warum? Also, da oben habe ich jetzt Zahlen hingeschrieben in meinen binären Suchbaum. Und nehmen wir mal an, ich wollte jetzt die Methode Lookup in Java formulieren. Was würde in dieser Methode Lookup permanent beim Tiefergehen immer wieder gefragt werden? Damit ich weiß, ob ich links oder rechts tiefer gehen soll. Was muss da immer wieder gefragt werden? Größer oder kleiner? Also ist das Objekt, was hier drin steht, größer oder kleiner meinem Vergleichsobjekt? So, die Dinge, die wir in einem binären Suchbaum abspeichern, sind aber nicht notwendigerweise Zahlen, sondern da könnten auch Zweigang-Schlagbohrmaschinen drin stehen. So, jetzt müssen Sie den Algorithmus schreiben, der eine bestimmte Schlagbohrmaschine sucht. Warum können Sie das gar nicht? Was fehlt Ihnen? Richtig. Also, wenn wir weiterhin diese Trennung haben zwischen dem, der den Service anbietet, nämlich, ich habe hier einen tollen Suchbaum, und derjenige, der den Suchbaum nutzt, indem er da nämlich seine Zweigangsschlagbohrmaschinen alle reinsteckt, verschiedener Bauart und wie auch immer. So, indem wir diese Trennung haben, haben wir jetzt das Dilemma, dass derjenige, also bitte, es geht alle zuhören, es ist wichtig, derjenige, der den Suchbaum implementiert, weiß nicht, wie die Objekte, die jemand anders da reinsteckt, in größer, kleiner verglichen werden können. Weil das ist jetzt ein universeller Suchbaum. Das ist jetzt der Preis, den wir dafür zahlen, dass wir jetzt einen Suchbaum basteln, der beliebige Objekte speichern soll. Wer ist jetzt derjenige, der überhaupt weiß, ob jetzt das eine Objekt größer ist als das andere? Das ist derjenige, der den Suchbaum benutzen möchte. Also stellen Sie sich vor, wir wollen irgendwie in dem Suchbaum Studenten verwalten. Und wir würden sagen, wir sortieren die gemäß ihrer Matrikelnummer. Dann ist derjenige, der den Student entworfen hat und der den da reinstecken will, der weiß, wie er zwei Studenten vergleicht, nämlich indem er die Matrikelnummern miteinander vergleicht. Aber jemand anders vergleicht ganz andere Dinge. Ja? Also das ist jetzt, sieht jetzt nach einem großen Problem aus, aber die Lösung ist wieder mit Hilfe eines Interfaces möglich, nämlich Java empfiehlt das Interface Comparable. Public Interface Comparable. Dieses Interface, was es von Hause aus gibt, als Interface, hat eine einzige Methode, nämlich compare to. Public int compare to. Und zwar diese Methode, ich schreibe das mal als Kommentar dahinter, kann ein Objekt aufrufen, wenn es ein anderes Objekt präsentiert bekommt. Und dann wird diese Methode sagen, 0, wenn die beiden gleich sind, irgendwas Negatives, wenn ich selbst kleiner bin, und irgendwas Positives, wenn ich selbst größer bin. Also, diese Methode liefert 0, falls ich selbst, also ich schreibe mal hin this, ja, ist inhaltlich gleich dem X, also das Objekt, mit dem ich mich duellieren soll, ja, er hat denselben Wert wie ich, nach meinen Wertvorstellungen, dann soll Compare2 0 zurückliefern. Ja, liefert irgendetwas Negatives. Egal welcher Wert, falls this ist inhaltlich kleiner als das x. So, und das liefert irgendetwas Positives, falls this ist inhaltlich größer als x. Fertig. So, wer muss jetzt wohl dieses Interface implementieren? Der den Suchbaum benutzen möchte. Weil wenn derjenige, der den Suchbaum benutzt, dafür sorgt, dass die Tierchen, die er da reinsteckt, das Interface Comparable implementieren, dann darf derjenige, der den Suchbaum programmiert, an jedem Objekt die Methode Compare2 aufrufen. Und kann dann also, ohne zu wissen, was sich dahinter verbirgt, von zwei Objekten im Baum sagen, kleiner oder größer. Also nehmen wir mal an, Sie hätten vor, in den Suchbaum Studenten reinzustecken. Was müssten Sie jetzt tun? Wie kriegen Sie den Studenten, den kennen wir ja schon, wie kriegen Sie den Studenten dazu, dass er das Interface Comparable implementiert? Sie haben schon einen Studenten, klasse, und denken jetzt, ach, jetzt ist mir noch was eingefallen, da muss noch so ein bisschen was dazu. Das ist doch jetzt ein Klassiker. Was macht man dann? Ja. Ja, aber welche Klasse soll jetzt Implements Comparable? Richtig. Ja, also wir lassen jetzt den Student so, wie er ist. Wir vererben ihn an den Student Comparable. Und dieser Student Comparable ist genau der alte Student mit einer zusätzlichen Methode, nämlich Compare2. Ja? Also Public Class Student Comparable. So, wovon erbt die diese Klasse? Die erbt jetzt von Student. Also extends Student, aber implements comparable. Also dieses hier, das ist schon von Hause aus da. Dieses hier müssen Sie jetzt machen als Vorbereitung, wenn Sie vorhaben, Ihre Studenten in den Suchbaum zu tun. Ja? So, was müssen Sie jetzt hier in dieser Klasse formulieren? Der soll alles das können, was der Student kann. Das kann er von Hause aus. Ja? Das heißt, Sie müssen jetzt nur noch mal einmal den Konstruktor aufschreiben für diesen Student Comparable und dann müssen Sie sagen, wie dieses Compare2 funktioniert. Ja? So, wie sieht der Konstruktor aus? Public Student Comparable. So, was hat der irgendwie angeliefert bekommen? Ja, der kriegt da einen String Vorname und einen String Nachname. Dann kriegt der einen Integer Tag, einen Integer Jahr, einen Integer Monat, Integer Jahr. Und dann kriegt er noch ein String Fach und ein Integer Jahr des Studienbeginns. So, das ist die Signatur vom Konstruktor. So, und was macht der? Der macht ja dasselbe wie der Konstruktor der Oberklasse, deswegen schreiben wir jetzt einfach hier hin super, ja, VN, NN, Tag, Monat, Jahr, Fach, Jahr des Studienbeginns, fertig. So, das ist irgendwie trivial. Also den müssen Sie angeben, wenn Sie den nicht angeben, dann haben wir ja nur den Default-Konstruktor und den gibt es in der Oberklasse gar nicht. Also das wird dann schief gehen. Also Sie brauchen jetzt irgendwie diesen Konstruktor und den rufen Sie aber einfach mit dem Konstruktor der Oberklasse auf. So, jetzt kommt der spannende Teil. Sie müssen jetzt sagen, public int compare to Object X. So, und Sie müssen das jetzt sehen aus der Sicht des Studenten. Also das heißt, der Student, wenn Sie einen Student S haben, dann darf der jetzt aufrufen compare to. Und er vergleicht sich jetzt mit einem anderen Objekt. Und Sie müssen jetzt sagen, was da passieren soll, wenn ein Student sich mit einem anderen Objekt vergleicht. Was würde man als erstes schon mal klären? Ob das überhaupt ein Student ist. Ja, denn wir wollen ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Also falls tatsächlich bei irgendeiner Gelegenheit jetzt im Umgang mit dem Suchbaum Sie in dem Suchbaum etwas nicht miteinander Kompatibles vergleichen, dann müssen Sie einen Fehler werfen. Da können Sie jetzt nicht eine Antwort liefern. Ja, das heißt also, Sie sagen als erstes if, und das haben wir ja schon mal gehabt, es gibt ja dieses Instance of, ja? Also if not, x, nein, Moment, wie war der Aufruf? Instance of Student, oder besser gesagt Student Comparable, das ist ja das, was Sie als Partner erwarten. So, if not x instance of student comparable, dann ist throw new runtime exception. So, aber jetzt haben wir also einen ehrenwerten Student als Partner. Und wie berechnen wir jetzt das Ergebnis? Das behaupte ich, das ist jetzt relativ einfach. Wie errechnen wir jetzt eine Zahl 0 oder was Negatives oder was Positives, je nachdem, ob ich selbst gleich meinem Partner bin oder ich bin kleiner oder ich bin größer? Wie kriege ich das hin? Also, der Vergleich basiert auf den Matrikelnummern. Ja, ich würde sagen, genau andersrum. Also ich nehme meine eigene Matrikelnummer, also this.matnummer, meine eigene Matrikelnummer und subtrahiere davon die Matrikelnummer von dem Partner, mit dem ich mich vergleichen soll. Wenn ich kleiner bin als der Partner, dann ist diese Differenz negativ. Wenn ich größer bin, ist sie positiv und wenn die beiden gleich sind, ist sie null. Ja? So, kann ich jetzt hier einfach die Matrikelnummer von dem X abziehen? Die müssen wir casten, weil der Compiler nicht erlauben würde, dass ich von einem beliebigen Objekt X einfach die Matrikelnummer nehme. Also muss ich dieses hier casten auf Student Comparable. Und dann ziehe ich das ab von meiner eigenen Matrikelnummer und was da rauskommt, ist dann der Wert, der das Comparto liefert. Ja? Okay, so, das ist jetzt ein Beispiel dafür, was Sie tun müssen, wenn Sie neue Dinge in den Suchbaum reinstecken wollen. Also entweder bauen Sie die von Anfang an so, dass die diese Methode Comparto beherrschen. Ja, also Sie könnten natürlich jetzt einfach im Rückgriff, Sie nehmen einfach den Quelltext von Student und bauen dann nachträglich das Comparto ein. Dann müssen Sie alles nochmal neu übersetzen. Ja. Nur zu? Das würde auch gehen. Weil auch der Student hat ja eine Matrikelnummer, das würde auch gehen. So, das heißt also, wenn wir jetzt den Algorithmus für den Suchbaum implementieren, dann dürfen wir oder dann müssen wir das tun unter Verwendung von Compertu. Jetzt machen wir, bevor wir das tun, noch einen weiteren Schritt und sagen, okay, unser Suchbaum, der soll jetzt eine gewisse Funktionalität haben, aber nächste Woche lernen wir die Hash-Tabelle kennen und die soll genau dieselbe Funktionalität haben, nämlich Dinge suchen, Dinge einfügen, Dinge löschen. Und damit diese beiden abstrakten Datentypen jetzt hundertprozentig dieselbe Funktionalität haben, erfinden wir für die ein Interface. Ja? Und zwar nenne ich dieses Interface jetzt Menge. Public Interface Menge. Und hier können wir nämlich jetzt sozusagen so ein bisschen drüber streiten, wie jetzt die Methoden in diesem Interface aussehen. Also, was würden Sie vorschlagen? Da oben sind Sie ja schon angedeutet. Von welchem Typ und mit welchem Parameter werden jetzt in dem Interface Menge die Methoden auftauchen? Also, in dem Interface werden wir eine Methode empty haben. Wir werden in dem Interface eine Methode in Lookup haben. Wir werden eine Methode Insert haben und wir werden eine Methode Delete haben. Alle Methoden sind public. Fangen wir mit dem Empty an, das ist das Einfachste. Ja, das ist vom Typ Boolean. Das soll ja einfach nur sagen, ob dieser abstrakte Datentyp leer ist oder nicht. Das heißt also, der hat auch keinen Parameter, ist empty. So, jetzt nehmen wir mal Lookup. Was würde Lookup für einen Parameter bekommen und was liefert es zurück? Da kann man jetzt drüber streiten, aber so ein bisschen haben wir uns ja schon vorhin damit auseinandergesetzt. Also, was muss das Lookup bekommen, damit es uplooken kann? Das muss ein zu vergleichendes Objekt bekommen, weil es ja das, was es hier bekommt, mit Hilfe von Compertu mit den Objekten vergleichen will, die schon im Baum drin sind. Deswegen ist der Parameter, den das Lookup bekommt, comparable x. Ja? Comparable ist ja das Interface. Deswegen ist der Compiler an dieser Stelle bereit, das zu übersetzen. Also diese Übersetzung funktioniert, weil es bereits das übersetzte Interface Comparable gibt. Zur Laufzeit ist der Compiler dann bereit, oder das Java-Laufzeitsystem, beim Aufruf alles zu akzeptieren, welches versprochen hat, das Interface Comparable zu implementieren. Sie dürfen also zur Laufzeit dem Lookup beispielsweise ein Student Comparable geben, ja, Sie können ihm auch beispielsweise ein Character-Objekt geben, weil ein Character-Objekt von Hause aus, also von Java aus schon, das Compertu beherrscht. Sie können also ein Character-Objekt, welches aus dem kleinen a entstanden ist, und ein Character-Objekt, welches aus dem kleinen b entstanden ist, miteinander vergleichen über die Methode Compertu. Und da kommt genau das bei rum, was wir auch erwarten würden, nämlich der Buchstabe mit der kleineren ASCII-Nummer ist kleiner als der mit der größeren ASCII-Nummer. So, jetzt ist die große Frage, was liefert Lookup zurück? Wir suchen, wir haben die Aufgabe, das ein bestimmtes Comparable zu suchen. Und wie ich vorhin schon sagte, wollen wir uns ja beim Ergebnis nicht nur mit der Antwort Ja oder Nein zufrieden geben. Ja, also weitersuchen ist nicht ganz richtig formuliert. Wir möchten gerne mit dem Treffer noch etwas tun. Wir würden da nicht mehr suchen, aber wir würden beispielsweise Daten aus dem Treffer herausholen wollen. Und deswegen ist sozusagen das Ergebnis von dem Lookup ist ein Comparable. Nochmal. Es sieht im Augenblick so aus, wir stecken da etwas rein, was wir suchen und dann bestehen wir darauf, dass uns der Verweis gegeben wird. Was wir da reinstecken, hat eventuell gar nicht alle Informationen in sich stecken. Es hat nur gerade die Dinge in sich stecken, die wir zum Vergleich brauchen. Was ist das Insert? Was kriegt das Insert für einen Parameter? Wir wollen etwas in den Baum reintun. Auch ein Comparable, ja? Und zwar eins, was nämlich jetzt komplett ist, mit Haut und Haaren, ein kompletter Student, Susi sorglos, mit allen drum und dran, ja? Und das wollen wir in einen Suchbaum reintun. Was ist der Rückgabewert von Insert? Ein Boolean. Jetzt brauchen wir nur die Antwort, hat geklappt, weil er nämlich noch nicht drin war, oder hat nicht geklappt. Ja? Also dieses Ja und Nein brauchen wir deswegen, weil wir ja eine Menge haben. Wir verwalten ja in dem Suchbaum verschiedene, also die müssen alle bezüglich ihres Schlüssels verschieden sein. Und deswegen können wir nicht in eine Menge ein Element doppelt reintun. Und deswegen ist also diese Methode vom Typ Boolean. So, was ist Delete? Was bekommt Delete als Parameter angegeben? Auch ein Comparable X wird angeliefert und wenn wir das löschen sollen und es gelingt uns, weil es nämlich da ist, dann liefern wir True zurück und wenn es uns nicht gelingt, weil wir es nämlich gar nicht finden, dann liefern wir False zurück. Das heißt, also die Methode ist vom Typ Boolean. So, nochmal, dieses Interface führe ich jetzt sozusagen rein vorsorglich ein. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen, wenn ich jetzt den Suchbaum einfach implementiert hätte für, also mit den Ideen, die wir hier gehabt haben, dann würden wir einfach in dem Suchbaum würden wir die Methoden Empty, Lookup, Insert und Delete haben. Aber weil genau dieselbe Funktionalität nächste Woche bei der Hash-Tabelle kommt, machen wir diesen einen Schritt Zwischenschritt und definieren uns jetzt ein Interface, an das sich bitte schön der Suchbaum halten soll. So, jetzt sind wir jetzt praktisch an der Stelle, wo wir anfangen können, den Suchbaum zu implementieren. Also Public Class Suchbaum. So, was kommt da jetzt, was murmeln wir jetzt noch für Vokabeln hinten dran? Was ist mit diesem Suchbaum? Wo kommt er her, wo geht er hin, was zieht er dazu an? Genau. Ja, also dieser Suchbaum, der Extends Verweisbaum. Das war ja nicht viel, aber was war das? Nochmal zur Erinnerung. Was, indem wir jetzt sagen, Extends Verweisbaum, was ist jetzt in dem Suchbaum schon alles von Hause zu vorhanden? Was kann der bereits? Ja, genau. Empty. Ja, der kann also bereits diese Methoden Left, Right, Value und Empty. Ja. Das bedeutet, wenn ich meine Methode Preorder nehme, wo ich ja einen Baum übergeben habe, da könnte ich jetzt auch einen Suchbaum reinstecken. Ja? Weil der eben diese Algorithmus Preorder-Traverse oder Preorder oder Inorder, ja, die hat ja immer die Methoden Left und Right aufgerufen. Die hat jetzt ein Objekt vom Typ Suchbaum sowieso. Die hat er alles schon von der Oberklasse geerbt. So, was verspricht er aber zusätzlich? Nicht nur erbt er, sondern er implements Menge. So, indem ich jetzt also verspreche, implements Menge, wird jetzt der Compiler, wenn ich jetzt hier anfange zu implementieren, darauf achten, dass auf jeden Fall die vier Methoden auftauchen, die hier in dem Interface Menge angekündigt worden sind. So, jetzt kann man überlegen, braucht dieser Suchbaum irgendwelche zusätzlichen Datenfelder gegenüber dem Verweisbaum? Also nochmal zur Erinnerung, der Verweisbaum, ja, der war ja technisch so implementiert. Ja, der hatte also irgendwie so Knoten und die Knoten hatten Verweise, sodass ich durch diesen Baum mich hangeln konnte. Brauche ich jetzt eine andere Art von Knoten oder eine andere Art von Verzweigung, wenn ich in diesem Suchbaum bin? Nee, brauche ich nicht. Also ich habe weiterhin als Hauptbestandteil meines binären Suchbaums habe ich weiterhin meinen Knoten. Deswegen brauche ich hier also jetzt keine zusätzlichen Datenfelder einzubauen. Brauche ich irgendwelche zusätzlichen Konstruktoren? Nein, brauche ich auch nicht. Denn der Konstruktor, den der Verweisbaum hatte, ja, nämlich erzeuge einfach einen Verweisbaum aus dem Nichts, den habe ich jetzt hier auch zur Verfügung. Was ist mit der Methode empty? Muss ich jetzt irgendwie neu aufschreiben, wie man feststellt, ob ein binärer Suchbaum leer ist? Nein, muss ich auch nicht. Das empty war ja schon im Verweisbaum vorhanden. Der hat einfach nur geguckt, wohin dieser Zeiger Wurzel zeigt. So, was wäre also jetzt die erste Methode, die ich hier jetzt hinschreiben muss und die irgendwas tut? Das wäre jetzt Lookup. Ja? Das heißt, ich muss jetzt sagen, public comparable Lookup. Comparable X. So, jetzt schauen wir uns mal an. Wir haben hier diesen binären Suchbaum. Also, der sieht ja so aus. Jemand hat an die Wurzel dieses Gedöns gehängt. Und ich habe jetzt den Auftrag, nach dem X zu suchen und wenn ich es finde, den Verweis auf den Treffer zurückzuliefern. Was muss ich jetzt tun? Wir müssen irgendwie mit so einem Finger hier durchwandern. Von welchem Typ ist jetzt der Finger, der durch diesen Suchbaum wandert und immer wieder guckt, ob er endlich bei dem Objekt ist, was er sucht. Von welchem Typ ist dieser Finger? Ja. Nein, Eintrag haben wir im Keller gehabt. Knoten. Ja? Also der Finger, der jetzt hier durchgeht, der zeigt immer auf eins von diesen Triple-Objekten. Und das ist ja vom Typ Knoten. Ja? Das heißt, ich brauche eine Variable Knoten K. Das K ist also jetzt die Variable, die durch diesen Baum wandert. Und womit werde ich dieses K initialisieren? Wo fange ich an zu wandern? Der Wurzel. Also Knoten K ist gleich Wurzel. Das heißt also, und zwar, wo kommt dieses Wurzel her? Wo, wieso? Nee. Nein, wo ist, ich schreibe jetzt hier wirklich das Wort Wurzel hin. Und welche Wurzel ist jetzt gemeint? Wo kommt die her? Warum ist die an dieser Stelle, wenn der Compiler dieses übersetzt, warum ist die bekannt? Ja? Genauso ist das. Ja? Also wir befinden uns in einer Klasse, nämlich Suchbaum. Die erbt von einer Klasse Verweisbaum und in der Klasse Verweisbaum gab es ein Datenfeld Wurzel. Und glücklicherweise habe ich das nicht private gemacht, denn sonst würde das hier nicht funktionieren. Deswegen greifen wir also jetzt hier auf ein Datenfeld zurück, was eben schon im Verweisbaum vorhanden ist. So, an dieser Stelle fängt jetzt meine Suche an. Ich habe also jetzt eine Schleife und sage, ich gehe jetzt so lange suchen, also auf jeden Fall spätestens bis das K auf Null zeigt. Also solange K ungleich Null ist, habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ich das gesuchte Objekt finde. Wenn ich jetzt mit dem K auf einen Knoten in dem Baum zeige und ich habe den Auftrag, nach dem X zu suchen, wie entscheide ich jetzt, ob ich es gefunden habe oder ob ich links oder rechts runtergehen muss? Welchen Vergleich mache ich? Ich kann das X mit dem Inhalt von K vergleichen. Also if, wer muss jetzt, wie kann jetzt dieser Vergleich geregelt werden oder gelöst werden? Genau, also x.compare to. Also an dieser Stelle ist jetzt derjenige, der diesen Algorithmus formuliert aus dem Schneider, weil er jetzt einfach sagt, ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich den Vergleich jetzt lösen soll, aber ich rufe jetzt einfach die Methode compare to auf und die klebt an diesem x, was mir ja übergeben worden ist zum Suchen, und ich vergleiche jetzt dieses x über die Methode compare to mit wem? Wer ist der Buddy, mit dem ich mich jetzt vergleichen muss? Wo steht der andere, mit dem ich jetzt k.inhalt? Also x.compare to k.inhalt. Was hier rauskommt, ist jetzt entweder 0, kleiner 0 oder größer 0. So, ich fange mal mit der einfacheren Version an. Wenn das kleiner ist als 0, was heißt das? Das heißt, dass das x, was ich jetzt hier suchen soll, kleiner ist als das, was jetzt in diesem Knoten steht. In welche Richtung muss ich dann gehen? Nach links. Also k ist gleich k.links. Das k ist ja der Finger, der hier durch diesen Baum wandert. Und den lasse ich jetzt ein nach links rutschen. So, falls das aber nicht der Fall ist, dann frage ich, if x.compare to k.inhalt ist größer als 0, dann muss ich wohin gehen? K ist gleich k.rechts. Was ist jetzt bei diesem else? Welche Situation ist jetzt eingetreten? Ja. Es wurde gefunden, denn wenn es nicht gleich, also hier oben war K offenbar noch ein ehrenwerter Zeiger, sonst wäre ich ja gar nicht in diesen Rumpf reingekommen. So, jetzt hat er festgestellt, ich bin nicht kleiner, ich bin nicht größer, da muss ich also gleich sein. Das heißt also an dieser Stelle, trara, habe ich also tatsächlich das Objekt gefunden, was ich gesucht habe. Was ist denn jetzt meine Aufgabe? Ich habe es jetzt gefunden. Was retourniere ich jetzt? Den Inhalt des aktuellen Knotens. Ja? Also return k.inhalt. K ist der Knoten, den ich die ganze Zeit so habe. Punkt Inhalt ist das Objekt, was darin gespeichert ist. So, und weil ich ja versprochen habe, ich liefere etwas vom Typ Comparable zurück, ja, muss ich jetzt hier nochmal casten auf Comparable. Das ist ein bisschen blöd, aber das liegt nun mal daran, dass jetzt, als ich Inhalt definiert habe, ist Inhalt ja vom Typ Object. Ja, also an der Stelle hatten wir ja die Comparables noch nicht. So, jetzt komme ich hier hin. Ich komme hinter die While-Schleife. Was bedeutet das? Die While-Schleife ist geendet, indem K offenbar null ist. Was bedeutet das? Wir haben es nicht gefunden. Was müssen wir dann tun? Ist nicht ganz richtig. Was returnen wir? False können wir nicht returnen, denn wir haben versprochen, wir liefern ein Comparable zurück. Ist jetzt ein bisschen tricky. Ja? Da liefern wir jetzt Null zurück. Ja? Das ist die einzige Möglichkeit, die wir jetzt haben. Wir können jetzt keinen booleschen Wert zurückliefern, sondern wir müssen jetzt in dem Rückgabeobjekt dem Aufrufer mitteilen, Fehlanzeige. Aber da können wir ja zum Glück, wir können jetzt hier einfach sagen, return null. So, das wäre jetzt die Methode Lookup. Ja, die sieht natürlich jetzt grausam aus. Ja, und wenn wir jetzt dieses Beispiel da sehen mit den Zahlen, dann wäre das unendlich viel einfacher, wenn wir jetzt einen Suchbaum hätten mit Zahlen. Denn dann würden wir hier nicht immer sagen, compare to k.inhalt kleiner 0, sondern dann würden wir immer einfach sagen, x ist kleiner als y, weil wir ganze Zahlen haben und da brauchen wir das compare to ja nicht. Ja, aber dies ist es alles deswegen erforderlich, weil wir ja so einen super Suchbaum haben wollen, der in der Lage ist, beliebige Objekte zu speichern, vorausgesetzt, sie erfüllen das Interface Comparable. Gut, also das wäre jetzt der Anfang von der Implementation. Insert und Delete müssen wir dann nächste Woche machen, aber ich glaube, Sie wissen inzwischen, was das Interface Menge ist und was wir hiermit alles angekündigt haben. Und in ähnlicher Weise machen wir dann weiter. Nehmen Sie sich ein Übungsblatt mit, seien Sie fleißig, kommen Sie nächste Woche wieder.